Erkrankung, weil mein Vortrag von Jürgen Mark kann oder auch Herr machen, ich werde das aussuchen. Gleich vorneweg, es kann sein, dass wir heute über Dinge sprechen, die bei anderen Menschen vielleicht ähnliche Erlebnisse lostriggern können, dass es mir nicht gut geht. Ich sage es vorher, ich möchte hinterher sagen, was ich gleich gesagt habe. Wie gesagt, ich bin Stefan Urwald, ich bin Aktivist manchmal und halte Vorträge über dieses Thema zum Beispiel. Wir sitzen heute hier, weil wir darüber sprechen wollen. Wir haben einen groben Plan, nichts Genaues wissen wir. Ich hoffe, dass das Video nun gebuffert ist, weil es eigentlich ein Kamingespräch.
Also, ich kann mir das so vorstellen, wir hatten gedacht, wir sitzen hier auf Sesseln und führen bei einem Kaminfeuer ein entspanntes Gespräch.
Das war auch so bestellt.
Das ist nicht so gemütlich. Es ist auf jeden Fall kein schönes Thema. Ich möchte das auch nochmal unterstreichen, was der Stefan gesagt hat. Es ist nicht schlimm, wenn man jetzt einfach rausgeht, weil man keine Lust hat, sich den Rest des Abends zu verderben mit Sachen, die dann irgendwie hochkommen. Aber es ist, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr kommt. Du hast schon gesagt, du bist Aktivist bei Telecomics und diversen anderen, also du lebst halt im Internet und das da Zeug. Mein Name ist Jens Ulrich, ich bin Acker, auch seit einiger Zeit im CCC. Das Thema berührt uns beide ziemlich direkt, so. Also das ist halt auch eigentlich jetzt gerade so eine Zelebrierung des Kontrollverlustes. Das ist halt schon auch ein bisschen sehr arg persönlich. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass in der Form halt persönliche Themen auf CCC-Veranstaltungen mal auf einer Bühne besprochen worden sind. Es ist schon ein bisschen zum Meme geworden. Es gab nämlich ein Panel auf dem letzten Chaos Communication Kongress.
Genau, und auch auf dem Camp haben wir drüber gesprochen bei der Radioshow.
Und auf dem Camp war eigentlich auch für mich so der ausschlaggebende Punkt. Also ich hatte den Namen, Herr Urbach hatte ich schon mal gehört und ich wusste auch, dass der ganz tolle Arbeit geleistet hat. Ja, mit arabischer Frühling und Internetversorgung und so weiter, er kennt das alles. Aber richtig aufgefallen ist mir der Stefan Urbach auf dem Camp wegen eines etwas wirren Vortrags. Und warum der so wirr war, das ist mir irgendwie erst nach dem Camp klar geworden, als nämlich der entsprechende Blogbeitrag kam.
Das ist aber erst allen nach dem Camp klar geworden, als der entsprechende Blogbeitrag kam. Also Camp hatte ich irgendwie meinen ersten großen Vortrag. Es sollte darum gehen, was wir im arabischen Frühling in Ägypten gemacht haben. Und es wurde völlig anders. Es wurde ein Vortrag, wo wir unser Lebenswerk im Arsch eingerissen haben. Also als Aktivistengruppe, wo wir sagten so, fickt euch alle, wir sind jetzt erstmal weg. Und es war niemandem wirklich klar, was da los war, bis ich dann einen Blogpost geschrieben habe, der irgendwie dann die Runde machte und ich hatte noch nie so viel Hits auf meinem Blog. Noch nie, seitdem auch nicht wieder. Und da habe ich ganz offen drüber gesprochen, dass ich vermutlich, also dass ich mich selbst umbringen wollte.
Das ist auch klar, dass du auf dem Camp vorbei zu kommen.
Also nach dem Camp direkt, ja. Das war der Plan und das hat ein paar Leute ein bisschen schockiert.
Ja, das ist recht. Also, was ihr gemacht hattet, war, die meisten werden sich noch erinnern, es gab in diesem Jahr gab es halt diese ganzen Umbrüche, es gab das erste Mal, dass ein Land komplett das Internet ausgeschaltet hat in Ägypten, aber die Aufgabe ist ja sozusagen nicht, hört nicht damit auf, dass man dann halt versucht, damit Modems und Faxen und so weiter irgendwie noch Daten hinzuschaufeln, sondern es ging dann ja auch noch weiter. Und das war, glaube ich, auch das, was dich dann sehr belastet hat, vor allen Dingen die Ereignisse, wo ihr dann mit syrischen Aktivisten zusammengearbeitet habt.
Das war so eine Mischung. Einmal, was wir halt in Syrien mitbekommen haben, aber auch die Workload, die da einfach da war. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also bestimmt. Man macht ein Projekt und es wird ein Selbstläufer und es wird immer mehr Arbeit und man macht halt immer weiter. Das ist ja so ein beliebtes Muster, immer weiter arbeiten, arbeiten, arbeiten und nicht aufhören damit. Und wir haben halt die Notbremse gezogen auf dem Camp, indem wir uns selbst abgeschaltet haben.
Ja, also Telekom jetzt hat halt irgendwie in diesem Vortrag verkündet, dass es jetzt vorbei ist mit Telekomix und wenn sich Leute nochmal um Internetzensur Gegenmaßnahmen bemühen sollen, dann sollen sie es selber machen. Aber ja, die Internethelden von Telekomix stehen da nicht mehr zur Verfügung. Ganz so ist es dann ja nicht gelaufen.
Ja gut, das war erstmal so für uns, glaube ich, eine Notabschaltung. Also Reaktor ist überkocht und wir mussten ihn abschalten. Was uns aber erst auch später klar wurde, warum wir eigentlich das tun mussten, warum wir es auch öffentlich tun mussten, warum wir so schreien mussten eigentlich. Denn eigentlich haben wir nur nach Hilfe geschrien. Also es war, wir wurden als Helden gefeiert von vielen Teilen der Community, was wir damals auch nicht annehmen konnten. Das war für uns, wir waren nicht Helden aus dem Augen, sondern ein paar Jungs, die mit Technologie rumspielen. Und ja, dann konnten wir nicht mehr und haben es getan. Und danach habe ich dann, auch nach meinem Blogpost, viele Gespräche geführt mit vielen, auch einigen, die hier im Raum sitzen und auch mit dir. Und habe erfahren, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine mit diesem Problem. Dass da irgendwie depressive Episoden kommen oder tiefe Löcher. Da gibt es also ganz viele verschiedene Symptomatiken dahinter und ganz viele von uns haben das. Ich meine, Ernst, du kriegst es ja auch mit den Gesprächen.
Ja, also es ist, ja. Es ist schrecklich. Also ich habe es halt als solche mal bezeichnet, die sich halt irgendwie so durch unsere Community durchzieht. Und auch, ich habe auch lange Zeit gedacht, dass ich da irgendwie ziemlich mit alleine stehe. Dass ich halt irgendwie so der Einzige bin, der da nicht irgendwie genug liefert oder irgendwie ja, sich ein bisschen anstellt oder sowas, während andere doch irgendwie 1000 Projekte gleichzeitig stemmen und überhaupt gar keine Probleme haben.
Ganz souverän.
Ganz souverän. Ganz so stimmt das nicht. Also es gibt viel, viel, viel zu viele Fälle. Und ich habe halt gesagt, ja, du hast das so ein bisschen zum Leben gemacht. Also dein Blogbeitrag oder auch die Abschaltung von Telekom und so halten, ist, glaube ich, für viele Leute ein Grund, da mal wieder drüber nachzudenken, das auch als Gesprächsthema in die Hacker-Community, in die Community reinzubringen. Aber leider warst du halt nicht der einzige Anlass. Also, ich habe vor dem Camp, so Anfang des Sommers dieses Jahr, des Jahres, wo das Camp war, so einen ganz netten jungen Mann kennengelernt, der war vorher irgendwie in allen Zeitungen gewesen, 1000 Artikel im Internet und so weiter, weil der war so Teil von einer Gruppe, die den Facebook-Herausforderer bauen wollten. Das Ding nannte sich Diaspora. Und Ilja war dann halt eingeladen und jetsettete durch die Welt und irgendwie mit so richtig glänzenden, kreisrunden Augen hat er überall in der Welt halt vorgeführt, was sie da mit Diaspora vorhaben und hier, das soll alles irgendwie datenschutzrechtlich viel netter sein und syndiziert und so weiter. Ich hatte dann halt auch gleich irgendwie so ein paar Lästereien, die hat er dann irgendwie souverän abgelehnt, weil ja, hat er alles irgendwie schon tausendmal gehört und er war halt einfach irgendwie, er glühte halt irgendwie vor Enthusiasmus für sein Projekt, was dann auch so ein bisschen in Stocken geraten ist. Also nachdem die halt irgendwie da das erfolgreichste Kickstarter-Unternehmen, glaube ich,
bis damals ever
aus dem Boden gestampft haben, ging es dann doch irgendwie sehr, sehr langsam voran. Die erste Version, die rauskam, war eher so meh und war gespickt halt von Sicherheitslücken. Man hat dann gemerkt, okay, das sind doch ein paar Studentengrundstudium, die sich da vielleicht ein bisschen überhoben haben mit dem Anspruch, irgendwie die Welt zu verändern und in Facebook irgendwie zu stürzen. Ein Freund von mir hat in seinem Twitter-Bio stehen, etwas nicht zu können, ist kein Grund, es nicht zu machen. Ich finde das grundsätzlich erstmal gut, auch irgendwie so wahnwitzige Projekte zu verfolgen. Und auf jeden Fall, als wir da in dem Eschelrack in Berlin saßen und irgendwie Tunk getrunken haben, Ilja und seine Diaspora-Freunde, da hatte ich irgendwie nicht den Eindruck, dass das irgendjemand ist, den das halt so kratzt, auf diese massive Kritik, die da an seinem Softwareprojekt auf ihn Droschen ist. Das hat sich dann aber schnell erledigt. Also Lilia hat sich dann kurz danach das Leben genommen. Weil sie war, vor allen Dingen für die Hacker-Community in San Francisco, wo er unterwegs war, Wurstbridge, war es halt ein starker Schlag und auch ein Grund, darüber nachzudenken, wie wir eigentlich miteinander umgehen und wie wir aufeinander aufpassen müssen. Und er war ja auch nicht der Erste. Es gab einen anderen legendären Hackerspace in Wien, gab es davor einen Fall von so einer Flamme, die halt irgendwie doppelt so hell gebrannt hat wie die anderen und dann entsprechend auch schnell ausgebrannt war.
Und alles natürlich auch getan hat. Also genau. Eine Partei gegründet, coole Softwareprojekte gemacht, Startups. Einige von euch kennen vielleicht Super Hope.
Genau. OneUp, also Florian Hofsky, der, also man könnte jetzt irgendwie den Rest des Abends darüber reden, über Projekte, die er angefangen hat oder initiiert hat oder so. Swoop.io hat die erste Piratenpartei außerhalb von Schweden gegründet, also irgendwie hier diese deutsche Piratenpartei, die gerade erfolgreich ist, die ist eigentlich eher ein Abklatsch. Hat halt irgendwie dieses Metalab irgendwie stark geprägt. In jeder freien Minute hat er dann irgendwie nochmal ein weiteres Spiel aus den Fingern sich gesogen, irgendwie Super Mario Bros. Und so weiter und so weiter.
Und dazu noch Street Art gemacht. Also der Mann war unglaublich viel aktiv und unterwegs und hat, glaube ich, jede freie Minute benutzt, um Dinge zu erschaffen.
Bis er dann halt in der Dezembernacht da von ja, von einem Hochhaus in seiner Kunsthochschule gesprungen ist und auch da irgendwie halt einen Hackerspace zurückgelassen hat, der gedacht hat, wir müssen irgendwie dieser Seuche, die um sich greift und halt irgendwie diese Schwärze in den Gehirnen erzeugt von Leuten, die sonst irgendwie so normal wirken, müssen wir irgendwie damit umgehen können.
Also noch und als drittes dann noch, also werden ihr nicht kennen viele, aber es gibt noch einen jungen Hacker gab es in San Francisco, ein Freund von Mitch Ortman. Ich habe erst über den Blogpost von Mitch erfahren, dass auch der sich, weil er als junger schwuler Geek einfach das Bullying nicht mehr ausgehalten hat, weil die Community einfach nicht halten konnte. Und ja, das kann man beliebig lange fortsetzen, mit den ganzen Abendnamen aufzählen und werden nicht fertig.
Ja, die Namen, die wir auch vergessen haben, das war, glaube ich, finde ich auch sehr ausschlaggebend, dieses Memorial, was auf dem Camp abgehalten worden ist.
Lang.
Ja, genau. Einer der führenden Kryptografen, Security-Hacker irgendwie auf dem Planeten, der halt irgendwie ja, seit Jahren, seit Jahrzehnten fast irgendwie halt unter Depressionen, schweren Depressionen litt, dann immer wieder in den Zeiten, wo es wo es dann nicht so weh tat und man auch mal aus dem Bett rauskam und nicht nur die ganze Zeit schlafen wollte, sondern am liebsten für immer, dann halt irgendwie Unglaubliches geleistet hat und dann war es wieder da. Also dass Winston Churchill so seinen kleinen schwarzen Hund, der immer bei ihm dabei ist, genannt hat. Also das ist halt auch das Problem, dass dieses Ding dann nicht aufhört, sondern immer wieder kommt.
Genau. Also das ist so die Situation, in der wir uns befinden und ich höre von Menschen, die jetzt hier im Raum sind, dass da der kleine schwarze Hund dabei ist. Und was machen wir jetzt damit? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir als Community damit um, dass wir Mitglieder haben, die einen kleinen schwarzen Hund mit sich führen, den wir alle nicht sehen können? Auf der Republika habe ich mit zwei anderen wundervollen Menschen einen Vortrag gehalten über Strategien für Einzelne und Gruppen. Aber mir ist dann aufgefallen im Endeffekt, dass wir nur nicht sensibel sind, um zu erkennen, ob es Menschen schlecht geht oder nicht, ob sie diesen Punkt dabei haben. Und ich glaube, wir müssen nochmal einen Gang zurückschalten, bevor wir die Strategien, wie wir was wir dagegen tun können, präsentieren können, nochmal darüber sprechen, wie man das erkennen kann, was da eigentlich los ist, was da eigentlich passiert, was das für Mechanismen sind. Denn wenn wir es nicht sehen, können wir auch nicht helfen als Gruppe oder als Community.
Ja, das ist kribbelig. Also, gerade Leute, die das halt irgendwie schon länger mit sich rumtragen, haben auch zum Teil dann sehr schöne Verschleierungstechniken entwickelt. So dass, also es ist halt eine Marke. es ist leichter irgendwie zu sagen, dass man Schnupfen hat oder Asthma oder sowas, als wenn man sagt, ich habe irgendwas, was auch damit zu tun hat, dass es eine chemische Unbalanciertheit in meinem Gehirn gibt oder irgendwas in der Seele halt irgendwie verklemmt ist und gerade gerückt werden sollte, könnte. Es ist einfach wirklich schwierig. Also ich kenne das halt auch vom, ja, durchaus vom Arzt, wo dann halt gefragt wird, irgendwie, ja, und ich kann auch durchaus was anderes dann irgendwie auf die Krankschreibung draufschreiben, damit es dann irgendwie beim Arbeitgeber entsprechend nicht sofort irgendwie so stigmatisierend rüberkommt. Insofern hat jeder, der halt irgendwie damit zu leben hat, auch ein gewisses Interesse daran, das halt irgendwie möglichst zu vertuschen. So, dass es gar nicht mal so einfach ist zu merken, wenn es jemandem schlecht geht. Einerseits.
Ja.
Andererseits habe ich, glaube ich, auch in den letzten Jahren gemerkt, ja, Prioritäten sollte man schon richtig irgendwie hinkriegen. Deine Freunde sind deine Freunde, so wie ich deine Therapeuten. Das ist eine ganz andere Berufsgruppe. Es ist halt schon okay, einen Therapeuten zu haben oder eine Therapeutin. Es ist auch super wichtig, Freunde zu haben, aber beides irgendwie zu vermischen,
das geht nicht.
Ja, führt am Schluss irgendwie echt eher zu Tränen und Einsamkeit und ist auch nicht unbedingt das, wo Leute, die dann außen stehen, wirklich helfen können.
Genau, das ist also, wenn ihr jemanden kennt, der darüber spricht, dass er den Schwarzen mit sich führt, ihr könnt ihn nicht therapieren. Das geht nicht. Also man denkt oft, dass man ja nur da sein muss und helfen kann. Das ist auch wichtig, da zu sein. Aber die Therapie können wir als Community nicht leisten oder als Freunde auch nicht leisten. Und dafür gibt es Ärzte, manchmal sogar 3-6 Monate warten. Und die Zeit können wir beim Überbrücken helfen. Maximal. Aber wir können nicht den Hund für sie loswerden. Das ist ganz wichtig.
Das System ist natürlich wie alles, was irgendwie mit Bürokratie und Gesundheit zu tun hat, irgendwie total im Arsch.
Ja.
Einerseits. Auf das andere Seite komme ich dann gleich nochmal, weil das ist halt, das wäre eigentlich auch ganz wichtig. Ihr müsst euch halt das so vorstellen, wenn jemand halt wirklich so weit als Gemüse nur noch zur Verfügung steht, dass er den ganzen Tag wirklich im Bett hängt und außer für immer schlafen nichts mehr machen möchte, dann ist halt der Anspruch, dass man in der Situation, wo man halt, ja, was weiß ich, so Sachen wie Körperhygiene oder sowas dann halt irgendwie schon eine größere Anstrengung sind, soll man sich dann halt durch Listen von Therapie- und Beratungsstellen durchtelefonieren, die halt alle sagen, ja, bis Ostern nächstes Jahr sind wir aber alle verbraucht. Das ist eigentlich nicht zumutbar. Da liegt für mich auch so ein grundsätzlicher Usability-Fehler in dem ganzen System. Das wäre zum Beispiel eine Situation, wo Freunde sehr gut helfen können, einfach mit telefonieren und es sich einfach irgendwie Telefondienst machen und sich die ersten 20 Absagen halt abholen.
Ansonsten, was Freunde auch tun können, ist, prüfen, gibt es einen psychologischen Notdienst. Es gibt Städte, die haben das. Frankfurt zum Beispiel hat das, Berlin hat das, Hamburg hat das auch und auch diverse andere Städte haben psychologische Notdienste. Anrufen, Bescheid sagen, man kommt gleich mit jemandem vorbei. Dann sind die auch wach und halten quasi den Platz frei, um eine Akutversorgung zu machen. Also Akutversorgung ist jetzt nicht, glaube ich, dass sie jetzt, also es ist halt ein erstes langes Gespräch, so eine Akutversorgung. Und danach kriegt man auch einen Haufen Elend wieder raus aus dem Raum, die man dann hier nach Hause bringt, der aber meistens ein Rezept hat und eine Überweisung und Telefonnummern, die ihr anrufen könnt, um einen Termin auszumachen, einen nachfolgenden. Die haben meistens auch, also die haben meistens die Nummer von den Ärzten, die noch Kapazitäten frei haben. Was ihr dann auch machen könnt, ist, sie zum Beispiel zum 2 Stunden entfernten Arzt zu fahren, weil die sind dann auch meistens weiter weg, die noch Zeit haben. Das sind alles Dinge, die wir tun können.
Ein Punkt ist mir noch wichtig, weil Es ist nicht so, dass ich das nicht ernst nehmen würde. Und es ist auch nicht so, dass ich das nicht schon selber gesagt hätte. Man gefällt sich sehr gut in dieser Situation, dass das alles total schrecklich ist und dass die Ärzte alle überhaupt gar keine Ahnung haben und sowieso alles falsch machen und dass einem im Prinzip niemand helfen kann in seinem Elend. Das ist auch wirklich dann meistens auch so die subjektive Wahrnehmung, die man so hat. Und es gibt sicherlich auch Scheißpsychologen und Scheißtherapeuten. Aber andererseits, wir sind doch alle Geeks. Wir wissen doch, dass das irgendwie mit der Wissenschaft auch hinhaut. Und dass man auch irgendwie weiter forschen kann. Und da wird auch medizinisch weiter geforscht. Und im Vergleich zu anderen Krankheiten sind die Heilungschancen oder die Chancen, da wirklich Linderung zu kriegen, gar nicht mal so gering. Da geht schon so einiges. Die Idee, dass man irgendwie manipuliert wird durch Gerede, dass man im schlimmsten Fall, das ist auch so eine Sache, wo ich glaube, wo in Europa oder in Deutschland dann vielleicht ein bisschen mehr Angst vorherrscht als in Amerika, was dann halt auch vielleicht die andere Seite der Medaille ist. Diese Angst vor dem Kontrollverlust, weil man irgendwelche Zauberpillen einnimmt, die dann irgendwie schlimme Sachen mit der Gehirnchemie machen. Das kann sein, dass das für euch ganz schrecklich ist und dass ihr das besser dann auch wieder absetzt und dass das alles irgendwie nur schreckliche Nebenwirkungen hat. Aber, mal ganz ehrlich, es ist bewiesen, dass halt diese neueren selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, dass die halt tatsächlich wirksamer sind als Placebos. Da gibt es Studien. Das muss für euch alles nicht stimmen, aber das kann vielleicht so ein Fünkchen Hoffnung sein, dass die Wissenschaft halt auch nicht komplett gegen uns und unsere komischen Gehirne arbeitet.
Ich habe auch schon die Argumentation gehört, von wegen, dann verliere ich ja meine Persönlichkeit, wenn ich zum Therapeuten gehe. Das ist Bullshit. Also das ist halt einfach, wie Jo schon sagte, man ist dann in einer Situation, wo man sich sehr gefällt drin. Also es kann eine sehr gefallene Situation für einen selbst sein.
Fachausdruck ist erlernte Hilflosigkeit.
Ach, Fachausdrücke, unglaublich, einmal Kongress Fachausdrücke. Das ist, wichtig ist, dann als, wenn man da im Umfeld sich bewegt, dass nicht, also nicht kleinreden, so nein, das ist, also nicht die Menschen irgendwie dann erklären, dass sie sich gerade das einreden, dass es ihnen so viel besser geht und alles okay ist. Aber trotzdem, gerade wenn solche Dinge ernst nehmen und genau hinhören, wenn sowas passiert. Wenn es jemandem wochenlang schlecht geht und er irgendwie dann sagt, dass es super ist, also im übertragenen Sinne, dann müssen die Alarmglocken angehen, dass da was nicht in Ordnung ist. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dann, okay, wir haben hier ein Problem. Und irgendwo in der Ecke sitzt ein kleiner Hund und kratzt.
Ja, also du meinst, es ist durchaus gar nicht so einfach, halt auch festzustellen, wann es den Leuten schlecht geht. Das heißt, also, es gibt auch so eine gewisse Verantwortung von der Community, überhaupt irgendwie Zeichen zu erkennen.
Ja, also ich habe das auch sehr gut verstecken können damals. Ich habe das hervorragend versteckt. Mein Mitbewohner hat mich dann erst mal 10 Minuten angeschrien, nachdem ich einen Blogpost veröffentlicht hatte, was vollkommen in Ordnung war. Weil auch diesen Frust dürfen wir rauslassen darüber, dass Menschen irgendwie das vor uns versteckt haben. Weil wir wollen ihnen ja nichts Böses. Das ist, also, wir wollen nichts Böses unseren Freunden und unseren Mithackerinnen und Hackern. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja für sie da sein, wenn es nötig ist. Und das geht nicht, wenn wir nichts mitbekommen über sie. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt jedes Detail unseres Lebens voneinander ausbreiten müssen. Aber wenn es uns nicht gut geht, dann müssen wir darüber sprechen. Ich gut meine ich jetzt nicht, ich habe heute irgendwie einen schlechten Tag und irgendwie miese Laune und falschen Bein aufgestanden, sondern ich habe seit Wochen einen schlechten Tag und falschen Bein aufgestanden. Das dürfen wir uns ruhig gegenseitig sagen. Das ist nichts Schlimmes.
Das ist auch eine Kultur, zu der wir dann halt irgendwie vielleicht auch in einer Community hinkommen müssen, irgendwie im Hackerspace oder was weiß ich, beim Piratenstammtisch, wo du dich dann immer rumtreibst oder.
Ich bin immer noch im Wohnzimmer.
Oder im Wohnzimmer von Herrn Urba. Genau. Also klar, wenn ich halt zum Hackerspace hingehe, um zu löten und zu programmieren und plötzlich will dann jemand über Gefühle reden, das wird gleich oft leicht off-topic. Das ist vielleicht auch Man muss sich alles irgendwie immer auf irgendwelche Geschlechterfragen reduzieren, aber das ist schon sehr wirkmächtig auch, so als Faktor. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn eine Subkultur halt geprägt wird von jungen Männern, denen man halt von klein auf rein sozialisiert hat, dass man eigentlich über Gefühle nicht richtig redet und es besser ist, irgendwie ein Macher zu sein, der 1000 Projekte hat und die dann halt auch souverän durchzieht. Und wenn dann halt die ganze Community nur aus solchen Figuren und Y-Chromosomträgern besteht, dann potenziert sich das natürlich irgendwie auf katastrophale Art und Weise. Das kann.
Das sehen wir ja auch ganz klar in unseren irgendwie Community-Regeln, so gewählte Menschen, nicht danach, wer sie sind, sondern was sie tun. Das ist so, gibt Menschen positives Feedback, wenn sie geilen Scheiß gelötet haben oder gecodet haben. Und ansonsten halt nicht. Und das ist halt falsch. Das ist halt nicht okay. Weil manchmal denken Menschen einfach nur großartiges Zeug, das wir aber niemals als Code laufen sehen werden oder irgendwie als gelötetes Objekt vor uns sehen werden. Und trotzdem sind es großartige Menschen. Die sind deswegen nicht schlechter oder besser als andere. Nur weil sie nicht irgendwie den nächsten geilen Netzwerkstack geschrieben haben.
Genau. Also dieses, das war für mich auch eine sehr erhellende Sache. Es gab einen Blogpost von Pynon vor einiger Zeit, der halt dann auch noch dieses sich gegenseitig immer weiter zu Höchstleistungen hochstacheln im Hackerspace, diese Kultur, dann auch noch ja, mit dafür verantwortlich gemacht hat. Vielleicht ist es tatsächlich das auch so, vielleicht ist es auch dieses...
Ja, im Rückblick muss ich sagen, dass das bei mir auch war. Also wir haben ja als Telecomics immer mehr geleistet, haben immer mehr Länder abgearbeitet, um es mal so viel zu sagen. Und haben halt immer weiter liefern müssen, weil irgendwie sonst kam halt kein Feedback mehr von der Community. Es kam eh schon sehr wenig und es kam halt so gut wie gar keins, weil wir nichts gemacht haben, auch nicht über die vergangenen Dinge. Es wurde immer nur bei aktuellen Sachen Feedback gegeben, auch nur wenn wir geliefert haben. Und das war halt, ja, natürlich haben wir dann weitergemacht. Und halt auch, es hat keiner geholfen. Also wir waren ja irgendwie nur 10 Leute, 15 Leute zum Ende. Das ist halt auch so eine Zahl, die einfach total kaputt ist, dass ganz wenig Menschen in kleinen Teams unglaublich großartiges arbeiten, weil es sieht immer so aus für uns. Das klappt ja alles. Die sind ja genug. Lasst euch sicher sein, meistens sind es nicht genug, die in der Sache arbeiten.
Ja, es ist halt, es gibt verschiedene Wörter dafür. Es gibt was passiert da einfach noch?
Ich sage dem Soundmatch, dass er bitte die Regler oben lassen soll, weil ich nicht mal den ersten Satz von euch nicht verstehe.
Okay. Es gibt verschiedene Wörter für das. Wir sprechen jetzt irgendwie sehr laienhaft von Geeks und Depressionen. Es gibt auch das Wort Burnout-Syndrom, was ich mir jetzt mal ohne irgendwie medizinisch bewandert zu sein, auch darunter subsumieren würde und einfach als die schickere Yuppie-Variante der Depression irgendwie, das klingt dann auch vielleicht für den Arbeitgeber ganz toll, wenn der Arbeitnehmer ein Burnout-Syndrom hat. Es klingt besser als Depression, was vielleicht letztendlich aber doch dann das Gleiche ist. Es gibt Leute, die halt unter chronischen Depressionen leiden und für welche, wo das dann halt irgendwie einfach normal so eine Episode ist und dann auch wieder weg und sich zu 100% wegtherapieren lässt. Also das Ding ist. Wo sich halt irgendwie sehr, sehr gut im Rahmen hält und nicht irgendwie so ein lebensbestimmendes Thema ist, das sich halt alle paar Monate irgendwie wieder zurückmeldet. Die Varianten davon sind halt irgendwie ziemlich reich und auf all die Varianten sollten wir halt irgendwie aufpassen. Wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir da einen netteren Umgang miteinander finden, dass wir verstehen, dass wir halt da nicht alleine sind, dass wir vielleicht auch irgendwie einen Hacker-Approach, einen Geek-Approach da fahren und gucken, gibt es da irgendwie interessante Hacks, wie man aus sowas rauskommt? Kann man sich vielleicht selber aus so einer Endlosschleife rausprogrammieren? Kann man andere Leute da raushelfen? Es gibt total pragmatische Sachen, also der sogenannte Winterblues, der halt irgendwie in unseren Gefilden auch sehr verbreitet ist, also speziell in der Zeit so ab Mitte November, wo dann halt wirklich die Erinnerung an die letzten Sonnenstrahlen so langsam verblasst und auch nicht mehr so schnell dann noch was nachkommt, der halt dann auch irgendwie zur saisonalen Depression bei vielen Menschen führt.
Der ist zumindest recht einfach zu bekämpfen.
Also, da gibt es so Lichttherapie, da gibt es Vitamin B5-Zusätze.
Genau. Oder auch einfach mal mit Leuten zusammen einen Tagesablauf strukturieren.
Genau.
Das hilft auch schon, um gemeinsam einen strukturierten Tagesablauf morgens aufstehen, ein Frühstück zu sich nehmen, Dinge tun, wenn es so mit Freunden treffen ist, ein Mittagessen zu sich nehmen, wieder Dinge tun und ein Abendessen und dann zeitig zu Bett gehen. Das hilft total gut, der Hirnchemie bei so einem Winterblues wieder klarzukommen. Das ist, ich weiß, das ist eigentlich wieder unsere Lebensweise.
Ja.
So zeitig aufstehen, zeitig zu Bett gehen, aber das hilft in so einem Fall unglaublich gut. Dieses Nächte durchmachen oder irgendwie dann so Nacht-Tag-Rhythmus zerstören, kann auf Dauer auch halt genau zu solchen Problemen führen.
Also das wäre auch der zweite Punkt, den ich dann einfach identifiziert habe, wo ich denke, okay, das ist der Grund, warum Depressionen sich so halt irgendwie als Pest in der Energie-Community ausgebreitet haben. Der eine ist halt irgendwie, wir sprechen zu wenig über Gefühle. Das ist irgendwie unmännlich, was weiß ich. Der andere ist sicherlich irgendwie, wir sind stolz darauf, dass wir die Nacht zum Tage machen. Also ich bin da auch nicht unschuldig, ich habe irgendwie über koffeinhaltige Brausen ein Buch geschrieben und das abgefeiert ohne Ende. Auf die Dauer ist das nicht gut. Also wenn du halt, wenn alles, was dein Auge sieht, nur noch schwarz ist, dann wird auch irgendwann die Seele so. Ja. Es ist nicht richtig, irgendwie jeden Tag zu pennen, bis man aufsteht und die Sonne geht schon wieder unter. Also es fehlt dann einfach das Licht im Leben. Es ist auch nicht richtig, die ganze Zeit, klingen wie meine Eltern, die ganze Zeit vom Computer zu hängen. Es ist toll, auch mal rauszugehen und einen Wald spazieren zu machen. Was die Augen angeht, irgendwie dieses sich einstellen auf verschiedene Winkel oder sowas, Entfernung mit den das alles ist halt irgendwie eine richtig schöne Wohlfühlmassage fürs Gehirn und kann auch durchaus ein Tipp sein, wenn ihr irgendwie merkt, da ist jemand in meiner Umgebung, der sich gerade unheimlich gehen lässt und einfach mal rausschleifen zum Spaziergang am Tag.
Genau, also ich habe auch irgendwie meinen Schlafrhythmus wieder umgestellt. Also ich habe jetzt so einen normalen Versuch, per Nachhalt Elfenjava zu erreichen. Das ist keine Chance, ich liege dann im Bett und schlafe. Also am Wochenende bin ich halt auch mal länger, aber ansonsten irgendwie halb elf, elf versuche ich im Bett zu liegen und zu schlafen. Und es funktioniert wunderbar. Und allein so ein regulärer Schlafrhythmus ist echt nicht schlecht. Also das hilft einiges, irgendwie einen Tag strukturiert zu bekommen und sich selbst auch strukturiert zu bekommen, auch die eigenen Gedanken. Licht tanken tagsüber, auch wenn ich im Büro sitze, ich muss mich ja dahin bewegen. Deswegen auch dieses Homeoffice-Ding. Nicht unbedingt so eine gute Sache. Also einige von uns arbeiten ja zu Hause, irgendwie in ihrem Arbeitszimmer, haben keinen Weg zur Arbeit, müssen gar nicht erst raus, müssen nicht auf ihre Körperhygiene achten. Das ist nicht so klug unbedingt, ein Homeoffice. Dann lieber im Coworking-Space arbeiten gehen, der Öffnungszeiten, das heißt, man muss irgendwann da raus sein, dann kann ich nicht mehr weiterarbeiten, das muss dann früher kommen. Das ist mein vielfaches hilfreicher als ein Homeoffice zu haben.
Diesen ganzen Yuppie-Quatsch mit Getting Things Done oder sowas, also das kannst du halt auch astrein als Antidepressionstherapie einnehmen. Also ich weiß nicht, ob das halt für euch dann eine Sache wäre, wo ihr euch dann irgendwie wohl mitfühlt, aber ich finde es ganz gut. Also wenn ich dann so Hochlevel in diesem Spiel, ich sehe halt irgendwie die To-Do-Punkte, die für heute noch da sind und ich kann dann wieder einen abstreichen und so weiter und ich strukturiere mir das irgendwie in irgendeiner Form, das ist auch auf jeden Fall schon mal sehr viel produktiver als gar nichts zu machen und halt den ganzen Tag zu schlafen und nachts wach zu liegen, weil man sich so schreckliche Gedanken macht über das, was tagsüber nicht passiert ist.
Genau, wir haben ja Prokrastination kultiviert. Hört auf damit. Es ist nicht gut, es ist nicht geil zu prokrastinieren. Es ist in keinster Weise gut, alles zu verprokrastinieren. Weil irgendwann prokrastiniert euch dann selbst. Und dann ist es doof. Also mal Sachen rausschieben, ja, das machen wir alles auch okay, aber irgendwie die Prokrastination zu kultivieren als Selbstzweck, das ist nicht gut. Also wir kriegen immer längere To-Dos, immer mehr, und am Ende wird es richtig stressig und der Druck wird immer größer. Das ist auch nicht wirklich hilfreich für das eigene Seelenheil. Und also ich habe versuche jetzt immer zumindest drei Viertel meiner To-Do-List täglich abzuarbeiten und nicht mehr zu schieben. Klappt noch nicht ganz gut, aber es wird besser. Und ja, das ist halt auch so eine Strategie, die man fahren kann, um da nicht erst herein zu geraten.
Ich habe noch ein bisschen.
Wir haben noch eine Stunde.
Eine halbe Stunde.
Ja. Habe ich doch gesagt.
Also ich würde auch ganz gerne mal vielleicht von euch ein paar Lifehacks oder sowas hören. Ideen, was das?
Und ansonsten, ich sehe auch ein paar traurigere Gesichter. Ich habe es vorher zum Glück gesagt. Es tut mir jetzt auch leid für die, die jetzt ein bisschen getriggert worden sind. Wenn nachher irgendwie hier Menschen vielleicht doch was in den Augen haben sollten, seid nett zu ihnen, sonst werde ich böse. Und dann muss ich wieder schimpfen. Und zwar morgens um 10 an eurer Haustür. Das wollen wir nicht. Ideen und Vorschläge. Da ist die erste Meldung. Da ist das Mikrofon.
Ja.
Das ist irgendwie zusammengeführt. Das ist Spaß für euch.
Erstmal danke für euren extrem guten Vortrag, auch wenn das Thema natürlich ein bisschen aus der Reihe fällt heute bei den ganzen anderen. Ihr habt gesagt, dass man aufpassen sollte, nicht so eine Attitüde entwickeln also so von wegen, die Freunde sollen das auffangen. Ich würde das um eine direkte Warnung ergänzen, so von wegen, ich möchte mich mein Gehirn waschen lassen, wenn man nämlich die Medikamente absetzt. Bei einigen dieser Antidepressiva ist es so, dass ich mir dann irgendwann auf die Idee komme, eigentlich wäre es vielleicht doch schlauer, die zu nehmen, dass die dann gar nicht mehr anschlagen. Ich habe mindestens einen Fall im Freundeskreis erlebt, wo ein Mädel aufgehört hat, ihre Antidepressiva zu nehmen, weil ihr Freund meinte, du brauchst du doch nicht, du hast doch mich. Dann hatten die irgendwie eine Beziehungskrise. Und das war richtig scheiße. Also passt, ihr könnt selber die Pharmaindustrie für noch so böse halten. Passt auf, wie ihr das anderen Leuten kommuniziert. Da könnt ihr jemanden richtig böse ins Knie schießen. Ihr seid keine Pharmazeuten. Ihr respektiert nicht Leute, die blöd Bullshit über Computer und das böse Internet erleben. Bitte tut das genauso bei Themen, von denen ihr keine Ahnung habt. Die Folgen sind für Betroffene nicht gerade vorbildlich.
Das ist absolut auch meine Meinung und auch meine Erfahrung, wobei ich halt irgendwie genau das gleiche Wichtige dann auch noch hinterher schicken muss. Es gibt auf jeden Fall auch Leute, bei denen das alles nichts wirkt und die auch gut damit fahren, zu merken, okay, mir geht es nur schlecht, wenn ich diese Antidepressiva nehme, und dann ist das halt nicht das Richtige für mich. Das muss man halt auch respektieren, wenn Leute solche Erfahrungen machen. Aber ja, weiß ich nicht, so Hobby-Psychiater, die dann sagen, irgendwie hier, ich sehe doch, dass es dir gut geht, das ist vielleicht nicht so der Beste.
Und genauso medikamentiert euch nicht selbst. Und sagt nicht euren Freunden, die mich heute nehmen, dass sie die absetzen sollen oder andere Dosen nehmen sollen. Ihr seid nicht die Ärzte. In dem Fall. Und wir sind auch selbst nicht in der Lage zu entscheiden, wie gut die Dosis mir tut. Deswegen gilt normalerweise auch in Rücksprache mit seinem Arzt, wenn man Medikamente nimmt, damit der die Dosis einstellt. Gut, dann war hier noch eine Frage, glaube ich, hier vorne gewesen. Da. Ah, super, ja. Dann lag der Herr mit dem Hut.
Ist mir völlig egal.
Ja, ich wollte fragen, also ich gehöre zu den Leuten, die massiv prokrastinieren, und es ist so schlimm mittlerweile, dass ich meine eigene Liste von To-Do-Sachen gar nicht mehr angucke, geschweige denn machen möchte, auf der wirklich alles steht, und schon Gedanken daran, kotzübel. Und ich wollte mal fragen, ich bin ja ganz bestimmt nicht alleine damit. Und habt ihr irgendwelche schicken Techniken, wie man dann irgendwann mal anfängt?
Gamification. Also es gibt Tools, die dir Punkte geben, wenn du Sachen schaffst. Und dann hast du ein Highscore-Level. Das hilft total gut. Sonst noch vielleicht Jo noch ein paar Ideen. Und dann hat noch Rena eine Idee. Und da gibt auch noch jemand. Oh mein Gott.
Ich würde gerne noch was Kurzes dazu sagen. Also ich freue mich total, dass ihr da alle irgendwie hier fröhlich zum Saalmikro greift und so. Und ich verstehe, also wenn ich jetzt da sitzen würde, würde ich es nicht unbedingt machen, weil es mir vielleicht dann noch ein bisschen zu persönlich wäre, mich da zu äußern. Da müssen wir auch andere Räume schaffen. Ich weiß, dass Stefan das auf der Republika danach noch angeboten hat, dass wir uns dann in so einen kleinen Gesprächskreis zurückziehen. Und dass man dann vielleicht in so einem kleinen Gesprächskreis das nochmal macht. Das könnte man hier natürlich auch machen. Raum gäbe es hier unten im Hackcenter und so weiter genug. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber vielleicht. Ich weiß, dass es das bei Noisebridge in San Francisco gibt. Da gibt es einmal im Monat oder alle zwei Wochen gibt es ein Treffen nur mit dem Thema Geeks und Depressionen. Vielleicht könnt ihr sowas ja in eurem Hackerspace auch anleiern. Was dann vielleicht auch ein bisschen ein anderer Rahmen ist, als wenn ich auf einer Konferenz in einer fremden Stadt fremden Leuten in ein Mikro was erzähle.
Ich habe eine kleine Handvoll Anmerkungen, ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Also die erste ist gleich mal, dass ich total toll finde, was ihr da macht. Also und total wichtig. Direkt hinterher möchte ich schieben, dass nicht unerwähnt bleiben sollten die Blue Hackers unter bluehackers.org und auf Freenode der passende Channel Blue Hackers. Da ist man zumindest nicht allein. Das ist ganz wichtig, also das nimmt eben gerade sehr stark dieses Gefühl, allein zu sein. Und außerdem halte ich es auch für wichtig, dass dieser Channel wieder ein bisschen belebt wird, da ich selber und viele andere Eilende eigentlich nur, das ist ein bisschen schade, da war eine mehr Konversation. Und dann wollte ich noch zum Thema des Verbergens oder so eine Fassade aufbauen muss sagen. Also das ist ja in der Regel nicht wirklich bewusst passiert, sondern oft ist es halt so, dass der Betroffene überhaupt zuletzt merkt, dass er ein echtes Problem hat. Und deshalb ist es total wichtig, ist, auf seine Freunde zu achten. Und auch auf Kleinigkeiten zu achten, weil natürlich das Verbergen trotzdem passiert. Aber Kleinigkeiten können halt zum Beispiel sein, irgendwie der Mitbewohner hat schon zwei Handbreit ungeöffnete Briefe auf dem Schreibtisch liegen. Oder in letzter Zeit nieft so aus dem Zimmer oder sowas. Und es ist wichtig, auf Kleinigkeiten zu achten und einfach mal mit Leuten reden. Also der Hacker-Approach ist nicht immer, tut es nicht immer nur, sondern manchmal muss man den harten Scheiß machen und den Menschen-Approach angehen und mit Leuten reden.
Ich würde auch gerne da was direkt dazu sagen. Also es ist halt auch unheimlich schwer zu beschreiben, wenn man das selber noch nicht erlebt hat. Also ich habe lange Zeit halt gedacht, so Depression, das ist sowas, was so Teenager, wenn sie sich nicht ganz wohlfühlen, dann sagen sie, dass sie Depressionen haben und so ungefähr auf dem Level ist das. Also mir war halt nicht klar, dass das so ein Gefühl ist wie so ein Güterzug, der einen erwischt. Und wo dann halt irgendwie plötzlich ja, das Gehirn ganz komische Sachen mit einem macht und man trotz halt gewissen Lebenserfahrung und Begabung im Programmieren den ganzen Tag nichts anderes mehr hinkriegt, als nur noch 8 Stunden lang auf dem Bildschirm zu starren und nicht mehr zu verstehen, was da steht, wo man das alles immer gelernt hat. Zum Beispiel. Das kann auch irgendwie sicherlich in anderer Form. Aber also das ist sehr schwer, das anderen Leuten zu erklären, was das für ein Gefühl ist. Es ist halt irgendwie ein, ja, irgendwas, wo das Gehirn sehr komische Sachen mit einem macht. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie ja, eine Rekursion, eine Abbruchbedingung, die dann plötzlich irgendwie in den Synapsen vor sich läuft.
Okay, dann sage ich jetzt was, und zwar zum Thema Prokrastinieren. Also mein To-Do wird auch laufend länger, also sozusagen ganz von selbst. Das Abarbeiten muss ich aber selber machen. Und das ist gar nicht alles zu schaffen. Also bei den vielen Themen, mit denen wir zu tun haben, ist völlig unmöglich. Das heißt, wenn ich mir das To-Do angucke, dann kann ich auch wirklich Zustände kriegen. Was dabei enorm hilft, ist, mit jemand anders das durchzugehen und das auszumisten. Man muss also so ein To-Do häufiger mal entfetten und sagen, was ist eigentlich wichtig. Man muss das mal durchkämmen und sagen, das machen und das wegschmeißen, das klappt eh nicht. Ganz wichtig. Es gibt eine sehr gute Handreichung, und zwar von Sushi. Ich weiß nicht, wer die noch kennt, Programmiererin. Die hat das Anti-Verpeil-How-To geschrieben. Und das ist außerordentlich hacker-kompatibel formuliert. Hat auch dieses, das Prokrastinieren und Sachen verpeilen sozusagen zu einer kulturellen Angelegenheit zu machen, die doch in unseren Kreisen sehr gut angesehen ist, und hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Das findet ihr auf jeden Fall, wenn ihr nach Anti-Verpeil-How-To sucht. Da sind dann so Sachen drin wie, okay, du hast deine Steuererklärung nicht geschafft, ist prima, kostet nur 300 Euro und du musst dir gar keine Gedanken und kein schlechtes Gewissen machen, es kostet nur 300 Euro, dass du es nicht gemacht hast. Kannst du dich für entscheiden oder dagegen? Es nimmt sehr viel von den schlechten Gefühlen weg, kann ich sehr empfehlen. Ich wollte nur noch was Grundsätzliches sagen, denn ich glaube, wir können einfach nicht bei Leuten erkennen, ob sie gerade Probleme haben, nicht in jedem Fall. Also ich werde immer misstrauisch, wenn Leute abtauchen und man überhaupt keine Antworten mehr von ihnen kriegt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen. Ansonsten, wir können es nicht wissen, und deswegen denke ich, dass wir über unsere Kultur insgesamt nachdenken müssen und dass wir etwas duldsamer und toleranter miteinander umgehen müssen. Und zwar gerade mit Forenbeiträgen, in Chats und so weiter. Weil ich glaube, dass die Kritik, die Ilja zum Beispiel bekommen hat, die hätte ich auch schwer gefunden auszuhalten. Also wo einige Leute sagen, es hat schon viel zu lange gedauert, bis ihr veröffentlicht habt, und andere sagen, wie könnt ihr so Scheißcode veröffentlichen? Und du kannst es gar nicht richtig machen. Und deswegen würde ich einfach zu etwas mehr Toleranz und Freundlichkeit aufrufen, insgesamt.
Danke. Okay.
Ja, auch noch zu den To-Do-Listen und dem Problem, dass die immer länger werden. Kenne ich aus eigener Erfahrung, kennen sicherlich viele aus eigener Erfahrung. Ich hatte auch das Problem, ich habe To-Do-Listen geführt oder eine To-Do-Liste, die dann immer länger und länger wurde. Das führt dann im schlimmsten Fall dazu, dass man eben sich gar nicht mehr drauf zu gucken und man sich dann auch selbst Vorwürfe macht, dass sie immer länger wird und man gar nichts gebacken bekommt. Die To-Do-Listen sind dazu da, euch zu helfen. Wenn die euch nicht helfen, dann schmeißt sie weg. Ich habe es gemacht, ich führe keine To-Do-Liste mehr. Ich habe sie in dieser Form weggeworfen, und was mir hilft, das muss natürlich auch jeder selbst entscheiden, wie er sich organisiert. Ich mache mir lieber dann kleine, in Anführungszeichen, To-Do-Listen, die ich dann jede Woche oder alle zwei Wochen, dann kann auch jeder Zeitraum finden, reviewt und entscheidet, was ist mir wichtig, was will ich eigentlich tun und was steht nur aus irgendeinem Grund, der jetzt überhaupt nicht mehr relevant ist, aus meiner To-Do-Liste. Reviewt eure To-Do-Listen, schmeißt sie auch notfalls mal eiskalt weg, wenn sie euch eh nicht mehr wichtig sind. Und macht euch keine Vorwürfe dafür, dass ihr das, was ihr gar nicht machen wollt, nicht macht.
Ich wollte euch nochmal fragen, was ihr denn so zum Problem der Abgrenzung sagt. Weil ich habe häufig den Eindruck, ich meine, wir sitzen ja alle hier, weil uns diese ganzen Themen interessieren. Und die meisten von uns eigentlich nicht nur beruflich, sondern auch noch als Hobby und darüber hinaus. Man macht ja Projekte und engagiert sich in dem ganzen Kontext sehr. Und ich habe häufig das Gefühl, dass wenn man eigentlich gar nicht mehr unterscheiden kann, also wenn das ganze Leben sich so um diesen Bereich rumgruppiert, ne, hacken oder arbeiten, man macht was in IT, dass dann es unglaublich schwer wird, irgendwie noch einen Bereich zu finden, der damit überhaupt nichts zu tun hat. Und ich wollte fragen, glaubt ihr, dass vielleicht auch so depressive Erkrankungen, die dann auftreten, vielleicht damit zu tun haben, dass man, sobald man eben in so ein Loch fällt, dass da vielleicht auch gar nicht mehr so viel anderes da ist, mit dem man sich sonst beschäftigt?
Ja, das ist richtig. Also erstmal Abgrenzung, man muss zwei Abgrenzungen betreiben. Einmal trennt eure Projekte von euren privaten E-Mails. Macht zwei Accounts, am besten zwei E-Mail-Clients dafür, zwei verschiedene. Wenn ihr Freelancer seid, habt einen beruflichen Account und einen privaten. Und auch am besten zwei verschiedene Clients.
Wenn ihr richtig viel Geld habt, zwei unterschiedliche Accounts.
Ja, wer es sich wirklich leisten kann, hat zwei unterschiedliche Laptops, einen öffentlichen, einen privat. Nicht mehr vermischen, irgendwie zwei Java-Accounts, zwei E-Mail-Accounts, zwei Twitter-Accounts von mir aus, aber trennen, ganz rigoros, immer mehr trennen. Das hilft, also ist schon mal eine Abgrenzung, die unglaublich hilfreich ist, um eben gerade aus diesem Arbeitssog rauszukommen.
Also jetzt ist aber dann gut hier. Immer so arbeiten.
Und natürlich auch Abgrenzung. Ja, viele von uns haben Hobbys irgendwie im Technikbereich sich abspielen. Das ist auch okay. Aber trotzdem macht man auch andere Dinge, wie mal ein Buch lesen zum Beispiel. Und, oder halt, soll ich sagen, wenn man es nicht mehr tut, mal rausgehen.
Rollschuhfahren.
Rollerderby machen von mir aus. Eishockey spielen gehen, Fahrrad fahren. Auch körperliche Betätigung kann echt gut sein, um sich selbst wohler zu fühlen. Also ich habe letztens bin ich mal wieder spazieren gewesen. Und es war irgendwie so eine Dreiviertelstunde frische Luft, Sonnenstrahlen und wow, das ist eine unglaublich großartige Erfahrung, muss ich sagen.
Also vielleicht noch den Punkt, so viel sollten wir uns jetzt auch nicht darauf einbilden, dass wir als Geeks irgendwie da besondere Probleme haben. Also das Problem bezieht sich halt durch alle Bevölkerungsgruppen und ist dann halt auch noch eine andere Gruppe, die sehr stark betroffen ist. Das ist halt alle Menschen, die irgendwie mit der Pflege zu tun haben. Menschen, die denken oder auch ja nicht nur das Denken, sondern auch wissen, dass sie unersetzlich sind. Also dass halt irgendwie, wenn sie nicht irgendwie sich bis zum Letzten aufopfern, dass dann halt tatsächlich andere Menschen drunter leiden. Das ist tatsächlich, glaube ich, eins von diesen Mantren, also Mantra, was man dann sich immer wieder aufsagen muss, wenn man irgendwie aus dieser Rekursion ohne Abbruchbedingung rauskommen möchte, die dann halt irgendwie einsetzt, wenn die Depression vorbeikommt. Diese Vorstellung, dass man unersetzlich ist und dass man trotzdem die ganze Zeit versagt, das ist etwas, was einen dann halt irgendwie ja, die ganze Zeit ins Gehirn gehämmert wird. Das stimmt nicht. Also, wir sind alle nicht unersetzlich. Sogar ich nicht.
Die Trinkhöfe sind trotzdem nicht.
Das ist das eine. Das andere ist, ja, so schlimm das ist, so falsch das ist, so ungern ich das höre mit, stell dich doch nicht so an. Selbst in dieser gemeinen und absolut falschen Aussage steckt noch ein bisschen Wahrheit drin. Denn das, was die Depression ausmacht, ist, dass Dinge, die eigentlich gar nicht so schlimm sind, plötzlich als tiefe Verletzungen empfunden werden. Dass man von jemandem irgendwie ja, schräg angeguckt wird oder irgendwie einen blöden Spruch reingedrückt bekommt, der eigentlich egal ist. Aber plötzlich ist es wirklich etwas, was über Leben und Tod entscheidet und wirklich tiefe Verletzungen aufreißt.
Ja, es ist aber auch immer ganz wichtig, wie man das sagt, das stelle ich nicht vor. Das ist, ich finde das sehr vorwurfsvoll sagen und sehr ablehnend.
Ja.
Oder einfach sagen, ey, jetzt bitte, stell dich an, lass uns irgendwie Kaffee trinken gehen, lass uns rausgehen ein bisschen und dann schaut ihr doch wieder anders aus. Das sind einfach zwei verschiedene Konnotationen, die man kann es wieder sehr ablehnend machen oder auch trotzdem noch freundlich.
Der Satz, den, also oder die beiden Sätze, die ich dann immer versuche, mir dann irgendwie ins Gedächtnis zu rufen, ist halt, du bist nicht unersetzbar und es dreht sich nicht alles um dich. Wenn man das halt wirklich irgendwie versteht, auch wenn es schwerfällt, dann ist schon was geholfen. Da kann man zumindest die größten Panikattacken sind die vielleicht schon wieder mit ab. Es dreht sich nämlich wirklich nicht alles um mich, sondern auch um euch. Und auch bei euch dreht sich nicht alles um euch, sondern wir machen doch alles gemeinsam. Es
dreht sich alles mit Missbrauch. Ja, gibt es noch eine weitere Anmerkung?
Ich hätte da noch irgendwas gesehen, Thorsten.
Da hinten was? Ah, da vorne. Und jetzt noch etwas, was ich möchte.
Hallo, nur eine kleine Anmerkung. Teilweise, also es klang jetzt sehr schön, dass wir netter zueinander sein müssen und mehr darauf achten müssen. Man muss aber auch ab und zu noch mal ein bisschen rausgucken, welche Aggressivität verbreitet wird. Ich hatte zum Beispiel mit dem Blog-Eintrag von Lars einen harmlosen Kommentar hinterlassen und später mal reingeguckt, mit welchem Frust manche Leute auf das Thema reagieren, ist wirklich sehr beunruhigend manchmal. Wo dann gesagt wird, ja, Frauen sind schuld, weil die uns überhaupt nicht irgendwie wahrnehmen und ist in der Szene doch ein sehr großer Frust, der auch mit Mechanismen kollektiv übergangen wird, dass man halt sich mit den Mähen, mit den ganzen Sachen, mit denen man sich Klick für Klick die Zeit vertreiben kann und die das dann alles auch weitertragen. Aber man muss sehen, dass doch in der Szene ein enormes Frustpotenzial ist und wie man damit umgehen kann.
Da kann ich mich nur von heute Morgen wiederholen, seid doch einfach mal netter. Und damit meine ich nicht nur untereinander, sondern auch nach außen hin. Also wir sind nach außen unglaublich arrogant, besserwisserisch und nach innen aber auch, gerade wenn es um Fragen der Ausgrenzung geht, warum einige Nerds noch nie eine Freundin hatten, dass es vielleicht ihr Fehler ist oder es einfach die Frau sie nicht haben möchte, was vollkommen okay ist, und die Idee kommen die überhaupt nicht. Und das ist dann auch da, also das, wir haben noch viel Aufklärungsarbeit vor uns in der Szene, was dieses Geschlechterdings betrifft, weil darauf einfach viele noch nicht klarkommen, dass irgendwie, dass wenn jemand mit jemand anderem nicht schlafen will, dass es keine Ausgrenzung ist, sondern einfach nur, ich finde es nicht toll, ich will es mit dir nicht. Und das nichts, irgendwie abwerten, sondern einfach, man möchte einfach mit jemandem nicht ins Bett. Das soll es durchaus geben, habe ich gehört von. Dann, also auch, ja, wir kleiden uns unter Umständen T-Shirts, die keiner versteht und haben auch einen Habitus und wollen uns dann, dass die Menschen da draußen Probleme mit uns haben. Ja, überlegt euch, was ihr wollt. Wollt ihr die selbstgewählte Ausgrenzung oder wollt ihr dazugehören? Dann verhaltet euch dementsprechend und wundert euch nicht über die Reaktionen, die kommen. Also es ist halt, kommt halt klar drauf, dass wenn ihr euch selbst ausgrenzt, ihr auch ausgegrenzt werdet im Rest der Gesellschaft. Das ist halt auch ein völlig normaler Mechanismus. Und das müssen, glaube ich, einige Nerds noch lernen.
So, Hoffnung geht ja mal als letztes weg. Ne? Ich habe ein bisschen Hoffnung durch das, was ich dann auch irgendwie sinuswellenförmig halt jetzt sehe. Es gibt im Moment irgendwie dieses Meme mit alle flauschen einander und es gab immer schon irgendwie sowas wie Niedlichkeit und auch Spaß an Harmonie und Lolcats und so weiter. Lolcats. Ja, also dieses nette miteinander umgehen, das ist halt genauso Teil auch vom Netz, von der Netzkultur wie irgendwie dieses Netz herrscht Krieg. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das gerade im Moment ein bisschen stärker wird. Es gibt sicherlich da auch irgendwie negative Aspekte von der ganzen Flauscherei, wie dass man wieder irgendwie alles auf andere Menschen ablädt, anstatt auch ja, sich der Verantwortung zu stellen, die man selber hat. Aber im Großen und Ganzen bin ich da irgendwie vorsichtig optimistisch, dass die Welt ein bisschen besser wird durch den Flausch, der im Moment gerade als Leben kursiert. Das war's.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ein wunderbares Publikum.